Ja, ich habe den letzten Teil gehört. Ich möchte bleiben im Hause des Herrn immer da, im Tempel Gottes. Wir haben ja die Tempel betrachtet, auch den Ezekiel-Tempel. Und wenn man das sieht, dann muss man sich ja fragen, Schein oder Sein? In welchem Tempel bleiben wir? Ist ja, das ist einfach eine ungeheure wichtige Sache, wenn man gegen Ende eines solchen Bibelstudiums angelangt ist, dass man sich ernstlich fragt, was muss ich tun oder wie muss ich reagieren, dass ich tatsächlich geistlich in diesem neuen Tempel mich bewege und nicht im alten. Das ist ja das Problem. Ich sage es jetzt einmal ungeschützt. Unser altes, frommes, gesetzliches, religiöses Wesen zieht's immer zum alten Tempel. Es zieht uns immer zum schattenbildlichen Tempel. Die Realität ist uns oft so fremd. Das, was der Jesus nämlich ist, die totale Gegenwart, die totale Realität. Und dann er, der wahre Hohepriester, er, das wahre Opfer, er, der wahre Sühnedeckel, sein wirkliches Blut und dann wir, der wirkliche Tempel des Heiligen Geistes. Wenn es alles so laufen würde, dann würden wir alle im Geiste wandeln. Dann würden wir alle diese ganzen Dinge, die den Gläubigen oft anhaften, die auch die Ungläubigen abstoßen, würden wir ablegen. Aber da ist etwas in uns, ich kann es nur wie ein Magnet beschreiben, das uns immer wieder zu dem Schattenbildlichen, zu dem Vorläufigen hinzieht. Das ist irgendwo diese alte Sündernatur und vor allem diese alte religiöse Natur. Der Herr Jesus sagte Johannes 2, Vers 13 und die Folgeverse, als er auch den Tempel reinigt. Wisst ihr, er hat etwas getan, das ist ungeheuer. Er geht hin und sagt praktisch, sie sollen das Haus seines Vaters nicht zum Kaufhaus machen und er treibt hier mit einem Strick, mit einer Geißel, treibt er die ganzen Händler hinaus aus dem Tempel in Jerusalem. Warum konnte er das tun? Wir wissen ja alle, weil es nicht der Tempel war, um den es eigentlich ging, weil letztendlich das Heiligtum leer war. Und dann natürlich, nachdem alles empört war, sagt der Herr Jesus in Vers 19, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du wirst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Und das ist das Problem. Wisst ihr, wir kümmern uns sehr gerne auch geistlich um Dinge, die wie hier, das ist, was im Tempel läuft. Der Herr Jesus räumt mit irgendetwas auf, wir regen uns auf. Wir haben Traditionen, wir haben Vorstellungen, wir haben geistliche Vorstellungen. Und plötzlich beginnt der Herr Jesus zu wirken, beginnt der richtige Tempel des Heiligen Geistes in uns aufzurichten. Und dann vielleicht findet er jemand, der den Mut hat, das zu tun. Und er regt sich plötzlich alle auf. Weil jetzt geht man an Althergebrachtes. Wisst ihr, und das ist das große Problem bei der ganzen Sache. Reagiere ich als Gläubiger wie ein toter Stein oder wie ein Lebendiger? Habe ich im Herzen wirklich den echten Sühnedeckel oder drehe ich mich ums Alte? Ist die Herrlichkeit Gottes eine Theorie oder ist sie in mir? Wirkt sie tatsächlich? Ist da was passiert? Ich denke immer, das Epheser 1, Vers 17 bis 19, dieser neue Tempel und sein hohe Priester, da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Wenn du genau nach dem neuen Tempel gehst, dann verblasst alles, was wir auch studiert haben, in der Vorschattung. Und dann passiert was Ungeheures. Er redet dort von ungeheuren Kraftwirkungen. Wie gesagt, das ist halt die Frage. Und das ist das, was hier dieser neue Tempel und sein hohe Priester an und für sich als wesensmäßiges Merkmal hat. Wollen wir überhaupt diese gewaltige Kraftwirkung? Wollen wir das? Oder sind wir zufrieden mit dem alten Tempel? Sind wir zufrieden mit der Vorschattung? Sind wir zufrieden mit der, ich sag's mal ganz offen, mit der Tradition? Kommen wir in eine Versammlung und möchten, dass diese gewaltige Kraftwirkung beginnt zu wirken? Wollen wir, dass uns der Jesus trifft? Kommen wir hier rein mit der Spannung, dass jetzt was passiert? Oder kommen wir in die Versammlung und wollen unsere Ruhe? Jetzt ist Sonntagmorgen, jetzt will ich meine Ruhe, jetzt will ich eine schöne Predigt hören, will ein paar schöne Lieder singen und dann ist der Sonntag eingeleitet. Wisst ihr, das ist halt die Frage bei diesem Thema, was will ich? Und ihr müsst etwas sehen, selbst zur Zeit Jesu, das steht in Johannes 7, 14, dass der Jesus in den Tempel ging und gelehrt hat, und da steht Hieron, Ihr könnt euch erinnern, hier rund, das Wort für Gebäude, Naos, das Wort für das Heiligtum, für das Allerheiligste, wo letztendlich ja auch nicht mehr hier war, zur Zeit Jesu. Aber ihr dürft etwas nicht vergessen, mir hat das ganz tief erschüttert. In Johannes 7,14, wenn ihr das nachlässt, der Herr Jesus, müsst ihr euch vorstellen, durfte nicht ins Allerheiligste im Tempel in Jerusalem als der Sohn Gottes. Ihr müsst euch das vorstellen. Er ist auf dem Tempelberg als Mensch, als leibhaftiger Sohn Gottes und darf nicht ins Allerheiligste. Er darf nur in den Vorhof. Die Bibel sagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. In unserem Herzen, letztendlich, in dem Ort, wo das Allerheiligste geschieht, dort ist der Sühnedeckel. Der Herr Jesus ist der Sühnedeckel. Lassen wir den Herr Jesus in unser innerstes Herz, so wie der Sühnedeckel im Allerheiligsten steht, lassen wir den Jesus so in unser Herz hinein? Oder muss er auch bei uns, wie im Tempel in Jerusalem, muss er bei uns im Vorhof bleiben? Moody hat einmal ein ungeheuer wichtiges Büchlein geschrieben. Man denkt ja, Moody war nur ein Evangelist, aber er hat ein gutes Büchlein geschrieben. Er hat geschrieben, Nachfolge mit Vorbehalt. Wisst ihr, das ist die Frage bei den Tempeln. Wisst ihr, die vorgeschattete Tempel, das war alles wunderbar und herrlich und war zu seiner Zeit absolut notwendig, von Gott gegeben als Vorbereitung. Wir haben auch gesehen, uns unserem Hesekiel-Tempel, als Vorbereitung, dass wir lernen, wie man in der Fülle des Heiligen Geistes wohnt. Aber wenn man jetzt zur Praxis geht, dann müssen wir eigentlich hingehen, wie die kleinen Kinder. Eine Tafel nehmen links und eine Tafel rechts. Auf der linken Tafel sind alle Dinge, die zu der Vorschattung gehören, die müssen wir alle durchstreichen. Da müssen wir gucken, was gehört alles zu der Realität. Und jetzt müssen wir mit unserem jetzigen Wissen von diesem Bibelstudium beginnen, wie die kleinen Kinder diese Realität umzusetzen. Dann müsste aus unserem Leben jede Form von Schatten verschwinden. Und da müsste nur noch Realität da sein. Ich möchte mal zeigen, wie das geht. Dann wäre das Hebräer 10, Vers 19. Dann wäre das etwas, das an und für sich der Normalzustand wäre. Also ich rede jetzt vom Sühnedeckel. Hebräer 10, 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Hohepriester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Wisst ihr, wenn ich wirklich nicht im Schattenbild lebe, in der vorläufigen Situation, die Gott gegeben hat, in der Frömmigkeit, in der menschlichen, sondern im Allerheiligsten, wo diese gewaltigen Kraftwirkungen sind, dann müsste es doch so gehen, dass bei allem, was ich geistlich mache, ob ich Bibel lese, ob ich stille Zeit mache, ob ich in der Versammlung bin, ob ich einer Verkündigung zuhöre, ob ich in der Gebetsgemeinschaft bin, müsste etwas passieren, dass ich innerlich im vollen Bewusstsein, dass ich in dem Moment, wenn ich mein Herz erhebe, ist übrigens interessant, die Bibel benutzt für Gottesdienst oder auch für diese Tatsache ihr griechisches Wort, das heißt Episynagoge. Epi heißt hoch und Synagoge heißt versammeln. Dann würde das Wesen und nicht der Schatten. Der Schatten hat Berechtigung. Das ist absolut in Ordnung. War ja auch bei unserem Hesekiel-Tempel nicht falsch, Kapitel 40 zu studieren, was noch Erweckung war. Aber ab 41 bestimmt Tempel. Und jetzt sagt die Bibel praktisch, und das ist bei Hesekiel, ab 41 beginnt's, dass wir Kraft des Blutes Jesu, und jetzt müssen wir einfach praktisch werden, hinzutreten. Egal, was ich geistlich mache, dass ich dem bewusst sei, jetzt versammle ich mein Herz zum Herr Jesus hoch, mit einem wahrhaftigen Herzen, völlig ehrlich, mit völligster Gewissheit. Das heißt, dass ich absolute Überzeugung habe und sage, so, jetzt bin ich im Himmel, im innersten Heiligtum. Und die Bibel sagt, es geschieht durch Glauben. Ich habe den Geist des Glaubens. Und sagt gleichzeitig, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen, im Leib gewaschen mit reinem Wasser, in dem Bewusstsein vollkommen rein zu sein, vollkommen berechtigt zu sein, ins innerste Heiligtum vorzudringen, komme ich und stehe in der Gegenwart Jesu. Geschwister, es ist einfach Fakt, wir tun es nicht. Wisst ihr, warum wir es nicht tun? Der Teufel hat Jahre, Jahrzehnte bei mancher Gläubiger an uns gearbeitet. Er hat an uns gearbeitet, dass wir mit unserem ganzen Bewusstsein uns in diesem Vorläufertum, in diesem Schatten, in dieser, ich sag's einmal vorsichtig, Religiosität bewegen. Dass wir gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass Hebräer 10 wirklich so gemeint sein könnte. Dass Gott wirklich will, dass ich hinzutrete. Dass ich wirklich mit einem wahrhaftigen, ehrlichen Herzen, mit einer völligen Gewissheit des Glaubens vollkommen jetzt kommen sage, Herr Jesus in seiner Gegenwart bin. Und dann auch glaube, dass genau das passiert, was in Yom Kippur, wir haben ja 3. Mose 16 studiert, was dort passiert ist, nämlich eine völlige Erlösung geschieht. Bei wem? Ja, bei mir. Warum gehe ich zum Herr Jesus? Warum gehe ich zum Sühnedeckel? Was erwarte ich? Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Was erwarte ich? Wir erwarten nichts. Das Problem. Der Teufel hat uns systematisch daran gewöhnt, dass wir passiv sind. Ich mache es jetzt mal dramatisch, weil ist sicher nicht bei jedem immer gleich, aber der Grundtrend ist, dass wir einfach diese Realität, diese Gewissheit, diese Gegenwart Jesu, dauernd in seiner Gegenwart zu leben, das ist einfach für uns menschlich eigentlich nicht relevant. Wir glauben unserem Gefühl, dass er das nicht sagt. Wieso, wenn ich jetzt sage, ich sage Herr Jesus, dann gehe ich im Geist durch alle Himmel hindurch in eine Transzendenz, wo für einen normalen Menschen gar nicht zugänglich ist und stehe im innersten Himmel, in der Stiftshütte des Himmels, vorm Sühnedeckel, vorm Angesicht Jesu. Das fühle ich doch nicht, oder? Ich fühle das nicht. Ich muss es glauben. Versteht ihr, wo es hinzielt? Diese ganze Realität wird nur wirklich lebendig, wenn ich mit einer völligen Gewissheit des Glaubens komme und sage, jetzt ist es so. Das Grundproblem hier ist ganz einfach. Ich kann 100.000 Erkenntnisse haben über den Sühnedeckel, theoretisch. Ich kann wissen, dass der Herr Jesus der Sühnedeckel ist. Ich kann wissen, dass er der hohe Priester ist. Ich kann wissen, dass er das Opfer ist. Ich kann wissen, dass sein Blut das alles macht. Aber wenn ich nicht komme wie ein kleines Kind und sage, so, das ist jetzt reell für mich. Ich will es jetzt. Wisst ihr, was dann passiert? Nix. Wisst ihr, warum nichts passiert? Der Teufel hat alles getan, dass wir das alles lassen. Wisst ihr, wie er das gemacht hat? Habe es jahrelang nicht erkannt. Er hat zum Beispiel Bewegungen, wie Pfingstbewegungen, Charismatik genommen und hat diese Leute das wirkliche Realisieren ihrer Art und Weise abschreckend für jeden normalen Gläubiger praktizieren lassen. Und dann haben wir gesagt, na, das wollen wir nicht, wir sind Nüchterne. Und so hat der Teufel es geschafft, dass wir das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben, dass wir praktisch ohne es zu merken geglaubt haben, wenn wir rechtgläubig sind, wenn wir neo-orthodox sind, dann sind wir gleichzeitig lebendig. Sind wir aber nicht. Wir sind erst lebendig, wenn wir ein kindlichem Glauben vor seinem Angesicht stehen. Wieso? Und da muss ich sagen, ich lasse mich von einer falschen Praxis, von schwärmerisch-verführerischen Dingen nicht abhalten, wie ein kleines Kind zum Herr Jesus zu gehen und in seiner Gegenwart zu stehen, vor seinem Angesicht zu leben. Weißt du, und dieser neue Tempel und sein hoher Priester, der funktioniert nur, auch das, was wir studiert haben mit diesen 4x1000 Ellen, das funktioniert wirklich nur, wenn ich im Glauben komme. Weißt du, ich muss weitergehen. Und im Zweifel, wenn ich dann plötzlich Verständnisprobleme kriege, dann gehe ich wieder in den innersten Tempel und sage, Herr Jesus, ich merke nicht, dass die Kraft mich erfasst. An der Hüfte bin ich bei den 1000 Ella irgendwo stecken geblieben. Bin ich bei der Elle 753 irgendwo in die Falle gegangen. Was muss ich tun, dass ich die 1000. Elle erreiche, dass du das wirkliche Wirke deines Heiligen Geistes auch auf meine ganze Kraft ausdehnen kannst. Wisst ihr, und ich habe immer den Eindruck, wir sind zufrieden, wenn es ein bisschen läuft. Wisst ihr, es gibt eine Bescheidenheit, die ist aus der untersten Hölle. Ich habe viel Freude, meine Kinder oder Enkel oder irgendwas zu schenken. Jetzt machst du was Wunderbares für eines deiner Verwandten, wo du alles in Bewegung setzt und du gibst es ihnen. Habt ihr doch auch schon erlebt bei Kindern. Und dann kommt der andere Opa und der hat vorher Quatsch gekauft. Billiges Zeug für vielleicht 3,50 Euro aus Gummi, wo keinerlei Wert hat. Und dann kommt das Kind und sagt, ah, ist das wunderbar. Bei mir sagt man immer der kleine Opa oder der Bartopa, gell, wenn sowas ist. Und plötzlich ist das wunderbare, hochkarätige, wichtige, tolle Geschenk vom Bartopa gar nicht mehr wichtig. Versteht ihr? Plötzlich ist das Gummizeugs wichtig. Wisst ihr, was ich dann empfinde? Naja, ich sag's lieber nicht. Aber ist euch klar, dass wir mit dem Herr Jesus selbe machen? Ist euch das klar? Entschuldigung, wenn ich jetzt einmal ganz privat werde. Es bringt nichts, wenn wir hier Verstecker spielen und jetzt nur einen schönen Abschluss machen. Es ist einfach Praxis. Wir machen doch das Gleiche. Wir kommen nicht. Wisst ihr, wir haben einen Zugang zum innersten Heiligtum. Wir haben die Möglichkeit, die totale Quelle des vollkommenen Opfers, Überflutungen durch den Heiligen Geist, in kindlichem Glaube anzunehmen und sind zufrieden, wenn hier einigermaßen gute Luft ist, wir ein schönes Lied singen, ein bisschen Predigt hören, die uns gefällt, und wenn wir schöne Lieder singen und ein bisschen reden können miteinander. Warte, wo ich hin will? Das alles ist Schatten. Ich will aber die Realität. Das heißt, der erste Schritt in dem neuen Tempel und im hohen Priester ist, dass ich tatsächlich beginne, in kindlichem Glaube den Sühnedeckel zu realisieren. Das heißt zu Deutsch, ich glaube jetzt wirklich, dass ich mit meinem kindlichen Glaube, mit einem einzigen Glauben sagt, alle Himmel durchschreiten kann und vors Angesicht Jesu gehen kann. Und dass ich dann vorm Sühnedeckel stehe, dass ich alle Wirkungen des Sühnedeckels habe. Eine vollkommene Erlösung, wo wirklich Ströme lebendigen Wassers und der Heilige Geist mich überflutet. Nächster Punkt, das ist das Intime, das Private, mein Verhältnis zum Herrn Jesus. Aber der nächste Punkt, das ist Hebräer 7,11. Wisst ihr, das ist etwas, das ist vielleicht noch raffinierter. Wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit gekommen wäre, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu wäre es denn noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Weise Melchisedeks auftritt und nicht nach der Weise Aarons benannt wird? Denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Wisst ihr, das ist vielleicht das Dramatischste in der Praxis. Wisst ihr, wie oft erlebe ich das, oder jetzt lässt es nach, wenn man mich jetzt ein bisschen besser kennt. Und man weiß auch, dass an dem Punkt mit mir nicht so gut Kirsche essen ist. Dass man einfach geht und Teile aus dem mosaischen Gesetz holt, mir unter die Nase hält und sagt, du musst es halten. Wenn ich glaube, dass ich das Recht habe, vor der Sühnedeckel zu treten, und wenn ich glaube von ganzem Herzen, dass diese Wirkung, die ich dann vom Sühnedeckel erlebe, bei mir Realität ist, wisst ihr, was dann passiert? Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Wisst ihr, was das heißt? Das mosaische Gesetz ist vorbei. Ich habe eine Bitte. Wenn das nächste Mal jemand kommt und euch etwas unter die Nase hält vom mosaischen Gesetz und sagt, ihr sollt es halten, jagt ihn fort. Jagt ihn weg. Römer 7,4. Lässt es ganz langsam. Das ist geschehen, wenn ich vorm Sühnedeckel stehe. Dann passiert Folgendes. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit wir einem anderen zu eigen sind, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Ihr müsst das lesen wie ein kleines Kind. Die Bibel sagt, dieser hohe Priester, vor dessen Angesicht ich stehe, vom Sühnedeckel, in dem Moment, wie ich im Glaube alles annehme, was er sagt, und das Recht habe ich, wenn ich vom Sühnedeckel stehe, dann sagt die Bibel, dann ist etwas geschehen, das ist Realität, das ist kein Schatten, das ist Realität. Dann bin ich durch den Leib des Christus, wisst ihr, was das bedeutet? In der Sekunde, als ich in einem Geist zu einem Leib getauft wurde, in der Sekunde, als ich zum Leib Christi hinzugefügt wurde, bin ich dem mosaischen Gesetz vollständig getötet worden. Ich bin tot. Theorie und Praxis. Wenn ich euch das so sage, stimmt ihr wahrscheinlich zu. Dann machen wir doch einmal ernst. Die 10 Gebote sind mosaisches Gesetz. Ende der Durchsage. Wisst ihr, was heißt? Gilt für uns nicht. Versteht ihr? Gilt nicht? Absolut nicht. Da fangen die Leute an und sagen, jetzt wirst du zum Sektierer. Das war überhaupt nicht. Ich war nur gerade im Heiligtum. Ich habe im Heiligtum vernommen, ich bin tot fürs mosaische Gesetz. Die 10 Gebote sind das Herzstück des mosaischen Gesetzes. Und die Leute, die die ganze Zeit an die 10 Gebote hängen, denen fällt es nicht einmal leid, den Sabbat zu halten. Da muss ich sagen, wenn ihr schon 10 Gebote wollt, dann müsst ihr auch den Sabbat halten. Und der gehört auch dazu. Jetzt sage ich ja, warum? Die 10 Gebote sind erledigt. Wisst ihr warum? Weil wir nicht so billig wegkommen. Der Herr Jesus hat in der Bergpredigt die 10 Gebote ausgelegt. Und in den 10 Gebote steht, du sollst nicht töten. Das steht da gar nicht. Eigentlich steht da, du sollst nicht morden. Aber der Jesus sagt, wenn du sogar hingehst und nur in Gedanken jemand umbringst oder böse zu ihm bist, dann bist du bereits ein Mörder. Mosaische Gesetz sagt, wenn du Ehebruch begehst, dann bist du ein Ehebrecher. Die Realität, die Bergpredigt sagt, wenn du jemand ansiehst, ihn zu begehren vom anderen Geschlecht, wenn ein Mann eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat er bereits Ehebruch begangen. Merkt ihr etwas? Merkt ihr jetzt, warum die 10 Gebote für uns, die sind für uns, Entschuldigung, die, so billig kommen wir nicht weg. 10 Gebote gehören zum mosaischen Gesetz. Wir haben ein neues Gesetz, ist euch das klar? Die Gläubigen ist einfach nicht klar, dass wir ein neues Gesetz haben. Römer 8,1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Gemäß dem Fleisch zu wandeln wäre Schatten. Gemäß dem Geist zu wandeln ist Realität. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, das neue Gesetz ist nicht das mosaische Gesetz, sondern das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Alles, was ich in Christus empfange, wenn ich in kindlichem Glauben durch die Himmel gehe und vor der Herr Jesus stehe, mit ihm diese Gemeinschaft habe, im Glauben, dann bin ich automatisch in ihm. In derselben Sekunde, sagt die Bibel, wirkt dieses Gesetz des Geistes des Lebens. Und da passiert etwas ganz Einfaches, automatisch die Gemeinschaft mit ihm und dieser kindliche Glaube bewirkt, dass ich frei werde vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn das jemand ganz ernstlich macht, bricht jede Bindung, jede. Das ist Realität. Wenn die nicht bricht, tut er es nicht. Und er sagt ja vorher bei Römer 7, hat er klipp und klar gesagt, um Gott Frucht zu bringen, wo es heißt, dass ich tot bin fürs Gesetz. Wisst ihr, sobald ich nach einem neuen Gesetz gehe, nach dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus, nämlich vom Herr Jesus erwartet, dass sein vollkommenes Opfer völlig wirkt, beginnt sofort die Frucht des Geistes zu wachsen, beginnt sofort jede Bindung zu brechen, beginnt sofort in meinem Leben eine völlige Veränderung. Aber jetzt kommt die Frage, will ich die? Wisst ihr? Schalt die Frage, oder ist die Sünde doch so schön, dass man es gar nicht loshaben will? Ich weiß noch, wo ich geraucht habe. Ich könnte euch das ja nicht vorstellen. Ich habe geraucht wie ein D-Zug. Ich habe teilweise sogar Schwefelstrichhölzer auf Lunge geraucht. Ich habe die schärfsten Dinger geraucht. Ich habe aber auch Zigarre auf Lunge geraucht. Also ich war schon Raucher. Und als ich dann angefangen habe, das Rauchen rigoros zu brechen, war vor meiner Bekehrung, gab es ein Problem. Die letzte Zigarette nach dem Essen. Und alle Raucher sagen dir, wenn sie aufhören wollen, die Zigarette nach dem Essen ist das Problem. Wisst ihr, das ist das Problem. Wenn ich wirklich radikal aufhören will mit Rauchen, dann gibt's keine Zigarette nach dem Essen. Dann gibt's nur Rauchen oder Nichtraucher. Wisst ihr, die Bibel sagt, wenn du wirklich zum Herrn Jesus kommst, dann gibt es keine Vorbehalte, keine Hindernisse. Wenn du wirklich kommst, in kindlichem Glauben und das annimmst, bricht alles. Wisst ihr, Entschuldigung, Geschwister, glauben wir, dass alles bricht? Schalt die Frage. Nur wenn ich in kindlichem Glauben komme, was sagt denn unser Text? Hebräer 10, 19. Wenn man unverbrüchlicher Glaube, wirklich im kindlichen Glaube, sag alles, was du sagst, stimmt. Ich bin tot fürs mosaische Gesetz. Ich brauche das alles nicht. Ich brauche nichts halten. Abgesehen davon stoßen wir sowieso alle gegen das mosaische Gesetz. Oder hat jemand von euch nur Kleider an aus einem Stoff? Wenn du das nicht hast, hast du schon gegen das mosaische Gesetz verstoßen. Wenn du gegen einen einzigen Punkt verstoßen hast, hast du gegen alles verstoßen. Wisst ihr? Man ist sich gar nicht bewusst, was man tut. Man greift das aus dem Gesetz raus, was man gerne hätte. Und dann kommen sie mit 5. Mose 22, Vers 3 und sagen, ist mein Alltag jahrelang gewesen, deine Frau darf keine Hose anziehen. Steht ihr? Und ich sage, ist in Ordnung, zeig's mir mal aus der Lehre der Apostel. Gibt keine Bibelstelle, versteht ihr? Gibt keine. Ja, aber es steht doch in der Bibel. Dann sage ich, es steht in der Bibel. Steht aber im mosaischen Gesetz. Ich bin aber tot fürs mosaische Gesetz. Dann hol mir bitte schön eine Bibelstelle hier. Im Neuen Testament geht's nicht um Rockhose, da geht's um was anderes. Es muss keusch und züchtig sein. Steht ihr? Es muss anständig sein. Da kommt jetzt die Frömmigkeit. Merkt ihr, jetzt kommt das Schattenbild. Jetzt kommt der Schatten. Und das ist ein ganz dunkler Schatten. Jetzt passiert plötzlich etwas. Jetzt kommt meine Tradition, meine Prägung. Weißt du, was haben wir Brüder für Vorträge gehalten? Mit der Hose kam letztendlich der Abfall der Christenheit. Wenn es so einfach wäre, wäre es ja, ja Tatsache. Aber begreift ihr den Unterschied? Für mich gilt Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben in der Lehre der Apostel. 2. Petrus 3, Vers 2. Der Herr Jesus hat den Aposteln alles gesagt, was sie aufschreiben sollten. Das bedeutet doch ganz einfach, wenn ich die Lehre der Apostel habe, dann habe ich die Erweisung Jesu, wie ich praktisch vorgehen soll. Dort wird auch erklärt, ich bin tot fürs mosaische Gesetz. Dort wird erklärt, dass jetzt ein anderes Gesetz für mich gilt, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Ich muss jetzt nur Entscheidung fällen. Wem glaube ich? Mein Gefühl, meiner Tradition, was man mir beigebracht hat, oder der Bibel? Wobei, also dass man nicht falsch versteht. Wenn meine Frau einen Rock anziehen will, dann freut mich das ungeheuer. Mir ist das völlig egal, was sie anzieht. Steht ja, wenn eine Schwester einen Rock anziehen soll, soll sie es mit Freuden tun. Da habe ich kein Problem. Bloß soll sie nicht zu der Schwester neben ihr, die ihre Hose hat, sagen, zieh einen Rock an, weil du bist nicht geistlich genug. Versteht ihr? Das ist das Problem. Ich kann mit meinem Gewissen machen, was ich will vor Gott. Solange es keusch, züchtig und sauber ist. Absolut. Aber ich darf nicht hingehen und ein neues Gesetz aufrichten. Begreift jetzt, wenn das alle nicht mehr tun und alle in der Freiheit des Christus leben, alle in diesem neuen Gesetz, alle sich für mit Christus gekreuzigt halten, tot bin für das mosaische Gesetz, dann passiert was Wunderbares. Dann brauchst du auch keine dauernde Opfer. Dann hast du einmal ein vollkommenes Opfer, einmal eine völlige Befreiung von dem allem, einmal eine völlige Erlösung und dann bist du frei. Und dann bist du für die anderen Menschen angenehm, weil du bist ein befreiter Mensch. Du quälst niemand mehr. Wisst ihr warum? In Klagelieder 5 steht mit die schrecklichste Bibelstelle der ganzen Bibel. Wisst ihr, wie die heißt? Knechte herrschen über euch. Menschen, die selber gebunden sind, nicht frei in Christus, haben den Drang, andere zu quälen. Fakt. Der Weg ist frei. Ich bin frei. Ich habe einen Sühnedeckel, der alle Zeit gegenwärtig ist. Da heißt es, alle Zeit da, seine volle Erlösung wirkt die ganze Zeit, ununterbrochen, Tag und Nacht. Gleichzeitig habe ich ein neues Gesetz, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Ich kann jetzt im Geiste wandeln. Ich kann das alles durch Glauben. Ich habe den Geist des Glaubens. Der alte Tempel hatte nur tote Steine. Beim alten Tempel hast du 46 Jahre warten müssen, bis er aufgebaut ist. Der neue Tempel hat lebendige Steine. Ich und du, wir sind lebendige Steine. Der Herr hat genau 3 Tage gebraucht, um diesen Tempel aufzurichten. Als er auferstanden ist. Bei mir und bei dir hat er 1 Sekunde gebraucht. Nicht einmal 1 Sekunde, als er uns wieder geboren hat. Derselbe Sekunde sind wir in den Leib Christi hineingetauft worden, gehören zu diesem neuen Tempel, sind frei vom mosaischen Gesetz, haben jetzt plötzlich ein neues Gesetz, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus, haben jetzt kein menschlicher Hohepriester mehr. Ich brauche keinen Priester, der mich vertritt, sondern haben jetzt der wahre Hohepriester, der Herr Jesus. Wo ist denn der? Hat er jetzt Sprechstunde heute? Wie ist der Unterschied? Wenn du zu einem Menschen gehst, musst du anrufen, kann ich mit dir reden? Ich brauche das überhaupt nicht. Ich gehe im kindlichen Glauben zu meinem Jesus, erhebe mein Herz zu ihm, das innerste Heiligtum, in derselben Sekunde passiert's. Er hört nicht nur zu, er hat Mitleid mit mir. Hebräer 4,15. Ich kann kommen und sagen, Jesus, ich bin doch so ein Chaot. Du kennst meine Schwäche, erbarme dich. Er hört zu. Und jetzt weiß ich von der Bibel, dieser hohe Priester hat Mitleid. Ich brauche nicht sagen, Herr Jesus, sei mitleidig mit mir. Brauche ich überhaupt nicht. In diesem Buch steht alles drin, was passiert, wenn ich in kindlichem Glauben komme. Jetzt darf ich nur noch annehmen, dass es wirklich so ist. Versteht ihr, wo ich raus will? Ich überlege gar nie mehr, ob es so ist. Ich bete nie mehr, wenn Gott etwas sagt. Ich nehme es nur noch an. Man hat uns systematisch daran gewöhnt, ich soll um alle diese Dinge beten. Warum soll ich beten, wenn ich sie habe? Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Dann bete ich doch nicht, Herr Jesus, segne mich. Das ist doch Unglaube. Dann sage ich, ich danke dir, dass ich mit jedem geistlichen Segen gesegnet bin. Ich kann für einen anderen beten, wo ich den Eindruck habe, der hat es nötig, segne ihn. Aber doch nicht für mich. In dem Moment, wie ich sage, segne mich, bin ich im totalen Unglauben. Damit verleugne ich das vollkommene Opfer, damit verleugne ich den Sühnedeckel, damit verleugne ich alles. Wisst ihr, du musst erst einmal durchdringen, dass das so radikal ist. Ich habe ein vollkommenes Opfer. Der Jesus hat alles getan. Und wisst ihr, was ist denn der entscheidende Punkt? Wisst ihr, darum haben wir ja die Tempel alle untersucht. Wir haben doch jetzt gesehen, im Hesekiel-Tempel, das Wasser muss steigen, bis du vollkommen im Wasser des Lebens schwimmst. Was ist denn im Allerheiligsten gewesen, wenn der Sühnedeckel richtig war, wenn das Blut drauf gesprengt war? Was war denn? Die Schechina, die Wolke und Feuersäule, die Fülle des Heiligen Geistes. Wenn ich so vorgehe, dann ist tatsächlich die Fülle des Heiligen Geistes in mir im Bruchteil von Sekunde wirksam. Und darum sagt Paulus, Kolosser 1, wisst ihr, das ist für uns Theorie, weil wir einfach sagen, ja, ja, der Paulus hat das gesagt, das ist auch richtig, das ist alles wunderbar. Das ist alles wunderbar. Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist und uns, wir sind Heide. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. In dem Moment habe ich die Hoffnung, dass die totale Herrlichkeit, nicht nur die im Himmel, die Bibel sagt jetzt schon, dass die Herrlichkeit durchbricht. Aber jetzt kommt ein Problem. Selbst wenn ich mir es getraue, im Glauben vor der Herr Jesus zu gehen, wenn ich nicht erwarte, dass diese Herrlichkeit, dass das alles geschieht, wisst ihr, was dann passiert? Nix. Es gibt eine Bibelstelle, ich habe sie nicht immer auf dem Zettel, aber die Bibelstelle, die hat mich schon fast in die Knie gebrochen. Die Bibelstelle ist so brutal, dass mir klar geworden ist, entweder oder, sein oder schein, ja oder nein. Und zwar ist Jakobus 1, Abvers 5. Wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Weißt du, du musst glauben, dass er dir alles, was er sagt, gerne und ohne Vorwurf gibt. Du musst glauben, dass er dir alles wegen dem Herr Jesus, wegen dem Sühnedeckel gibt. Du musst glauben, dass Gott es sofort tut. Und jetzt sagt die Bibel Vers 6, er bitte aber im Glauben. Du musst im Glauben das einfach annehmen, dass es so ist. Und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ist ja klar, was das heißt. Jetzt machen wir einfach mal ernst. In dem Moment, pack mich an der eigenen Nase, in dem Moment, wie ich kindlich im Glauben komme, ich weiß die Tatsache alle. Wir wissen jetzt ganz viel von diesem Tempel. Ich weiß das alles. Ich bin vom Sühnedeckel. Ich habe ein vollkommenes Opfer. Ich bin frei. Und jetzt komme ich wie ein kleines Kind und sage, Herr, ich bitte ihn nicht mehr, ich nehme es nur an. Ich danke dir das und dann nehme ich es wie ein kleines Kind im Glauben. Die Bibel sagt, wenn du den geringsten Zweifel hast, kriegst du gar nichts. Du kannst machen, was du willst. Wenn du den geringsten Zweifel hast, kriegst du nichts. Wisst ihr warum? Die Erfindung des Teufels, seine genialste, böseste, dämonischste Erfindung war der Zweifel. 1. Mose 3, sollte Gott gesagt haben. Er hat nicht einmal gesagt, Gott hat nicht gesagt. Er hat nur gesagt, könnte ja auch sein, dass er nicht gesagt hat. Und der Teufel wird dir sagen, wenn du so vorgehst, es könnte ja auch sein, dass es nicht klappt. Wisst ihr, mir macht der Teufel immer Folgendes. Er sagt, naja, wenn du jetzt so vorgehst, so radikal, wie du jetzt wieder bist, und es klappt nicht, was machst du dann, Karl Hermann? So kommt der Teufel mir. Da musst du einfach sagen, gar nichts. Wenn es nicht klappt, bin ich selber schuld. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Er macht keinen Fehler. Sein Wort gilt. Wisst ihr, aber wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass wir kommen. Wir bleiben immer in dem Alter und dann ist die Schechina nicht da, dann ist die Herrlichkeit nicht da. Wisst ihr, und ich sage es nochmals, wenn ich die Leute frage, wie geht es bei dir? Ich habe noch nie eine gescheite Antwort gekriegt. Epheser 1, 17 sagt ja, du brauchst Erleuchtung durch den Heiligen Geist, was in dir drin ist. Und dann Vers 19, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung, da steht im Griechischen Eis. Das heißt, hinein in uns ist, die wir glauben, nur bei dem, der glaubt und nicht zweifelt, gemäß der Wirksamkeit, da steht das Wort Energie, der Macht, da steht das Wort für Kontrolle, seiner Stärke. Wisst ihr, was das heißt? Wenn ich wirklich glaube, löst mein Glaube, wenn ich vorm Herr Jesus seinem Angesicht stehe, ihm zustimme, dass alles stimmt, was er sagt, alle Verheißungen bezahlt sind, alle Wirkung des vollkommenen Opfers total wirksam ist, wenn ich so zu ihm komme und das im Glaube annehme, dann sagt die Bibel, dann werden Energien in deinem Herzen ausgelöst werden, die führen dazu, dass du völlige Kontrolle hast. Über was? Nicht über andere Menschen. Über die Sünde. Du wirst ein König und Priester sein über die Sünde und Kontrolle über deine Bindungen. Du wirst das alles kontrollieren können. Ich erwarte keine Antwort. Warum tun wir das nicht? Versteht ihr? Ist doch nicht logisch. Wir sagen alle, wir sind wahre Gläubige. Wir glauben dem Herrn Jesus, wir glauben der ganze Bibel. Warum tun wir es denn nicht? Geht wirklich hin, wenn ihr mit Gläubigen redet, die ihr gut kennt, wenn es eure besten Freunde sind, ohne sie zu provozieren, sag, ich habe hier eine Bibelstelle gelesen, ich bin perplex. Die Bibel sagt, wenn ich glaube und im Glaube zum Herrn Jesus gehe und in kindlichem Glaube diese Wirkung der völligen Erlösung annehme, dann werdet überwältigende Kraftwirkungen von enormer Größe in mir, in mich hinein ausgelöst. Und zwar, das wird Energie sein und völlige Kontrolle und Stärke geben. Und dann fragt einmal der andere, wie geht es bei dir? Ich weiß nicht, wie es bei mir geht. Also, wie geht's denn bei dir? Die Antwort kann ich euch sagen. Die sagen euch, ich weiß gar nicht, was du meinst. Merkt ihr etwas? Da ist doch eine ungeheure Tätigkeit des Teufels gewesen, diese ganzen Dinge zu verschleiern, dass sie nicht mehr passieren. Bruder hat zu mir gesagt, könnte ich den Namen sagen, namhafter Mann im Reich Gottes, hat gesagt, Karl-Hermann, du bist einfach ein Hingabe-Fanatiker. Es ist möglich. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin ein Hingabe-Fanatiker, dann stimmt das alles nicht. Oder ich bin kein Hingabe-Fanatiker und das stimmt alles. Dann bin ich ein Narr, wenn ich es nicht tue. Versteht ihr? Ihr seid mir nicht böse, wenn ich heute Deutsch rede, oder? Die Frage war nicht ernst gemeint. Ich sage es mal ganz hart. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir im Schatten sind. Wisst ihr, was das heißt? Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir im Heiligtum sind, wo gar kein Schechina ist. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir im Heiligtum sind, wo gar kein Sühnedeckel ist. Wir gehen ins Heiligtum wie in einen leeren Raum und erwartet gar nicht, dass da ein Sühnedeckel ist, dass auf dem Sühnedeckel Blut gespritzt ist, dass davor ein hoher Priester steht und dass dort die gewaltige Schechina, Wolke und Feuersäule ist und dass die jetzt in dem Moment, wie ich in kindlichem Glauben komme, in mein Herz hineingeht. Und es alles wirkt. Das glauben wir gar nicht. Darum habe ich vorher behauptet, wir leben im Schatten und nicht in der Realität. Kolosser 1, 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wisst ihr, was gerufen wurde, als die Herrlichkeit weg war? Und das musst du über die Christenheit der Endzeit rufen. Ikabod, die Herrlichkeit ist dahin. Wisst ihr, warum? Warum hat man das gerufen? Weil die Bundeslade von den Philistern gestohlen wurde. Und damit war der Sühnedeckel weg. Und damit hatte die Schechina, die Wolke und die Feuersäule, die Gegenwart Jesu Christi, keinen Platz, sich zu setzen. Wisst ihr, und ich bin überzeugt, die dämonischen Mächte der Philister, die haben uns die Bundeslade gestohlen und den Sühnedeckel. Und dann ging David hin. Zuerst hat er die falschen Wege gewählt, hat eine neue Waage genommen, dann kam das Gericht Gottes. Aber dann ist er hingegangen und hat gesagt, jetzt hole ich die Bundeslade zurück. Und damit hat er den Sühnedeckel zurückgeholt und damit hat er die Herrlichkeit Gottes zurückgeholt. Jetzt sage ich, übersetzt das Neue Testament, damit hat er die Vollwirkung des vollkommenen Opfers zurückgeholt. Aber ich muss es glauben. Glaub ich, 3. Mose 14, wir haben es ja studiert. Könnt ihr euch erinnern? Der hohe Priester tut das Blut auf meinen Daumen. Der hohe Priester tut das Blut auf mein Ohrläppchen. Der hohe Priester tut das Blut auf meine Zehe, also die Sinne, das Handeln, das Tun. Glauben wir, wenn wir zum Herrn Jesus kommen und sagen, Herr, ich bring dir meine Sinne. Vielleicht habe ich mich mit den Sinnen beschmutzt, mit meinen Augen, mit meinen Ohren, mit meinen Gedanken, mit meinen Vorstellungen. Ich bringe es dir. Und jetzt weiß ich, du bist der hohe Priester, dein Blut reinigt mich. Ich nehme es einfach an in kindlichem Glauben, dass ich dann gleichzeitig erwarte, was 3. Mose 16 sagt. Versteht ihr, so schnitzt unser ganzes schattenbildliches Studium nicht, wenn ich nicht glaube, dass das dann passiert. Was sagt denn die Bibel, was passiert? Sie sagt, dass dort, wo das Blut drauf ist, wenn ich das im Glauben annehme, er, ohne dass ich bete, wo ich nicht bete, ich muss nur im Glauben annehmen, dass es so ist, dann tut er das Öl drauf, dann erfüllt er meine Sinne, mein Tun, mein Handeln mit dem Heiligen Geist. Aber ich muss halt glauben, dass es passiert. Wenn ich das nicht glaube, dann habe ich wieder, Jakobus 1, dann habe ich den Zweifel und dann geschieht im Zweifel tiefster Sinne des Wortes gar nichts. Es wird einfach nichts passieren. Wenn du hier als Gläubiger beginnst, das endlich zu realisieren, dann geschieht es dir, wie es um Abraham ging. Wisst ihr, was über Abraham geschrieben steht? Er siedelte sich im Land des Glaubens an, wie in einem Fremden. Das Land des Glaubens, diese Dinge plötzlich zu realisieren, ist für uns zuerst einmal fremd. Ich spüre der Heilige Geist nicht. Ich spüre das Wirken nicht. Ich spüre die Kraftwirkungen nicht. Ich sehe den Sühnedeckel nicht. Ich sehe den Herr Jesus nicht. Muss ich ihn sehen? Muss ich ihn spüren? Gott hat uns was gegeben, Organ, der Geist des Glaubens, durch das ich alles glauben kann. Und in dem Moment, wie ich es glaube, wird es in derselben Sekunde absolut real. Wisst ihr, wer es geglaubt hat? Kennt ihr die Frau, die es geglaubt hat? Kennt ihr die? Johannes 12,3. Kennt ihr Martha? Martha ist wie wir. Die hat immer rumgewerkelt. Die war super. Die hat ein Glas Essen gekocht. Die hat das Haus putzt. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Die war gigantisch. Die war überall. Die hat Hauspersonal im Griff gehabt. Da war Ordnung. Dann ist da eine kleine Schwester. Popelig, klein, schwachs Mädchen. Die nicht einmal 10% des Kaliber wie Martha hatte. Dann sagt die Bibel, da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Die hat einfach geglaubt, dass alles stimmt. Wenn ihr jetzt die Geschichte von Maria und Martha lest, dann seht ihr bei der Maria, Martha werkelt rum, das ist das eigene Tun. Maria sitzt immer zu Füßen Jesu. Martha rast los, als heißt der Herr Jesus kommt, geht ihm entgegen und diskutiert mit ihm. Maria bleibt sitzen. Bis es heißt, nachdem das nichts gebracht hat bei Martha, sie hat mit mir Jesus diskutiert, er hat ihr was gesagt, was ihr nicht gepasst hat, dann ist sie weggelaufen, geht zurück ins Haus und sagt zu der Maria, Maria, er ruft dich. Und in dem Moment, wie sie hört, er ruft dich, steht sie auf, geht zum Herrn Jesus und ihre einfache Handlung, ihr müsst nachlesen in Ruhe, rührt der Herr Jesus zu Tränen. Und ich muss entscheiden, ob ich im Schatten leben will oder in der Realität. Ich muss wirklich entscheiden, ob ich im Vorhof leben will oder im Heiligtum. Und ich muss entscheiden, ob ich eine Maria bin oder ob ich eine Martha bin. Das muss ich wirklich entscheiden. Ich muss entscheiden, ob der hohe Priester mir das alles tun soll oder ob er es mir nicht tun soll. Ich muss entscheiden, will ich selber machen oder soll er es tun? Ich muss entscheiden, will ich das mosaische Gesetz oder will ich das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus? Ich will einfach entscheiden, ganz persönlich, ob es sei soll wie beim David, dass das Blut mich so tiefgründig reinigt, dass der Herr Jesus genau das Gleiche von mir sagt, was Gott im Alten Testament über David sagt, nachdem er Buße getan hat. Er sagt zu dem bösen König, du bist nicht gewesen wie mein Knecht David, der nur tat, was recht war. Das sagt er über einen Ehebrecher, über einen Mörder, über den sagt Gott, er tat nur, was recht war. Das ist das vollkommene Opfer. Wann wirst du aufhören, wann höre ich auf, über die Fehler der Vergangenheit nachzusinnen? Wann hören wir auf, endlich dauernd in der Vergangenheit rumzurühren und beginnen in der Gegenwart zu leben? Der Jesus hat gelehrt in der Bergpredigt, jeder Tag hat an seiner Plage genug. Sorget nicht für den morgigen Tag. Ich muss es einfach glauben. Ich sage, jetzt bin ich hier. Der Teufel hat schon wieder zu mir gesagt, was willst du morgen früh predigen? Predige doch nicht alles. Predige doch bloß die Hälfte, dann hast du morgen früh noch Konserve. Aber so billig geht's nicht. Wisst ihr, du musst jetzt leben, jetzt total in der Gegenwart Jesu. Jetzt alles Erwartung, was morgen ist, interessiert doch keinen, oder? Wisst ihr, was morgen früh ist, wenn ich die Augen aufschlage? Da ist ein Weg von meinem kleinen Herzen durch alle Himmel hindurch bis ins innerste Heiligtum im Himmel, bis vor der Sühnedeckel. Dort steht ein hoher Priester, der Herr Jesus. Dort ist sein Opfer, dort ist sein Blut. Und wenn ich jetzt wie ein kleines Kind komme, morgen früh, und im Glauben die volle Wirkung des vollkommenen Opfers annehme, dann passiert was Ungeheures. Dann kommt Epheser 1, Vers 19, diese gewaltige Kraftwirkung in mich hinein. Und dann fängt er an, mein Leben ganz neu aufblühen zu lassen, wie wenn es ganz frisch wäre. Wisst ihr, was übermorgen passiert? Das Gleiche. Wisst ihr, was am Tag meines Todes passiert? Das Gleiche. Kann ich dann sterben? Wo ist das Problem? Wisst ihr, wir theoretisieren alles zusammen. Aber wir beginnen nicht, die Realität anzunehmen. Die Bibel sagt, wenn du zum Hohepriester kommst, Hebräer 4,1, dann gehst du in die Ruhe des Christus ein. Dann wirst du ruhig. Dann hast du keine Zwänge mehr. Dann hast du kein schlechtes Gewissen mehr. Dann hast du nicht den Verdacht, oh, jetzt habe ich wieder was versäumt und wieder. Wisst ihr, dann gehst du zu ihm, lässt dich reinigen durch sein Blut. Und dann sagt Paulus, was tust du dann? Philipper 3, ich vergesse, was da hinten ist. Du vergisst es einfach. Du gehst einfach vorwärts. Du vergisst es. Ist doch brutal. Er sagt, du sollst vergessen. Gott vergisst, was David getan hat. Dann kann ich doch auch vergessen, was ich versäumt habe, oder? Und sagt, jetzt gehst du vorwärts. Das heißt zu Deutsch, geh vor der Sühnedeckel, geh ins innerste Heiligtum, geh in die Realität, wisch das Schatten hinweg und geh vorwärts. Das ist für unserem Hesekiel-Tempel der Schritt, wo du die letzte 1000 Ellen tust, nicht schwimmst du im Wasser. Jetzt schwimmst du. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin auch so ein Überpraktiker. Ich habe mir das genau vorgestellt. Du stehst im Glauben, ist mir völlig klar. Ich habe gesagt, so, und jetzt kommt das Wasser an die Knie, jetzt habe ich Gebetsleben. Habe ich mir vorgestellt, jetzt kommt zu meiner Hüfte. Konnte ich mir alles wunderbar vorstellen. Und ausgerechnet die letzte 1000 Ellen, jetzt schwimme ich vollständig die ganze Zeit, das können wir nicht vorstellen. Wisst ihr warum? Das musst du wirklich glauben, dass das funktioniert. Weil ich kann maximal, wenn ich mich vollkommen beherrsche, vielleicht 2 Stunden schwimmen, länger geht's nicht. Er sagt, du musst immer schwimmen. Kann ich immer schwimmen? Ja. Im Wasser des Lebens gehen wir nicht unter. Das ist besser wie das tote Meer, glaub mir. Da gehst du gar nicht unter. Da kannst du schwimmen ohne Ende, ohne Ende. Wenn du kommst, aber in dem Moment, wie du im Glauben aufhörst, das anzunehmen und zu zweifeln, gehst du unter, wie der Petrus. Ist genau das Gleiche. Wieso? Und von daher ist das eigentlich völlig einfach. Die Bibel sagt, wir werden die Verheißung, Hebräer 6, 12, durch Glaube und Geduld bekommen. Immer Glaube. Hebräer 6, 18 sagt er, du musst es ergreifen, diese ganze Hoffnung. Du musst bleiben, sagt er, Hebräer 10, 24. Episynagoge, du musst bleiben, du musst dich dauernd hinaufversammeln. Du musst Freimütigkeit haben, du musst bei ihm bleiben und selbst der Raub deiner Güter annehmen. Wenn dir alles geraubt wird, was hast du dann noch? Jetzt würde jeder normale Mensch sagen, nichts mehr. Ich muss sagen, im Gegenteil, ich habe ihn. Ich bin immer noch vor ihm. Kann mir der Teufel diesen Zugang rauben? Nein. Kann mir der Teufel den Sühnedeckel rauben? Nein. Kann er den Hohepriester rauben? Nein. Das Opfer, das Blut, die Vollwirkung? Nein. Was kann er mir rauben, was zu meinem Leben gehört? Das Schatten. Das sind die Dinge dieser Welt. Die kann er mir rauben, aber doch nicht das. Und wenn ich hier stehe, dann kommt der Hohepriester und der kontrolliert natürlich genau, was er mir rauben darf. Und wenn er das in seinem Ratschluss nicht beschlossen hat, kann mir der Teufel gar nichts rauben, auch von diesem Irdischen. Wieso? Und damit habe ich doch eine völlige Kontrolle. Und das ist doch unser Wunsch. Dauernde Kontrolle, oder? Das ist doch. Es darf man doch nur hingehen zu ihm und ihm die ganze Kontrolle ausliefern und dann glauben, wie er es kennt, dass alles perfekt ist. Die Bibel sagt, Hebräer 12, die ersten 4 Verse, wir sollen wegblicken von uns, vom Elend, hinblicken auf ihn. Und dann werden wir so lebendige Steine, wie 1. Petrus 2, Vers 4 sagt. Und dann wird 2. Chronika 7 geschehen. Also meine große Hoffnung ist, durch das, was wir jetzt studiert haben, durch diese Schattenbilder, durch diesen Hesekiel-Tempel, durch diese 4x1000 Eller, auch durch die Zahl 5, durch die Gnade, durch 8, durch die Neuschöpfung, durch 30, die Wiedergeburt, durch 50, der Heilige Geist, durch 40, die Erneuerung, durch Prüfung, dass das passiert, was hier steht. Als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, als ich und du es gewagt haben, ins innerste Heiligtum zu gehen, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer. Das ist ein Bild dafür, dass Gott meine Hingabe annimmt. Dass er annimmt, dass ich komme. Und das macht er 100%. Und jetzt heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus erfüllte. Und als die Kinder Israel das Feuer herabfallen sahen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus, da fielen sie auf ihre Knie mit dem Angesicht zur Erde auf das Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, dass er freundlich ist und seine Gnade ewig werden. Da steht Chesed. Chesed ist Bundesgnade. Die Gnade, die Gott durch das vollkommene Opfer Jesu gebracht hat. Und dann hast du nicht mehr einen Hohepriester noch im Alten Testament, dann hast du den Hohepriester noch der Ordnung Melchisedeks, haben wir gelesen. Und der Hohepriester noch der Ordnung Melchisedeks hat nur zwei Dinge gebracht. Was hat er gebracht? Brot und Wein, das vollkommene Opfer. Und dann sagt die Bibel, dann ist er nur hingegangen, hat ihm den Zehnte von allem gegeben, hat ihm alles gegeben, was er geben sollte, er hat sich auf den Altar gelegt. Wisst ihr, ihr müsst einfach eine Entscheidung fällen. Ob wir alles das, was wir studiert haben, ob wir das glauben. Weißt du, wenn alles Gnade ist und du alles geschenkt bekommst, warum nehmen wir es nicht? Wisst ihr, wir sagen, das ist alles Gnade und nehmen es nicht. Wir sagen, das ist ein vollkommenes Opfer und es wird nicht. Wir sagen, wir können ins innerste Heiligtum und wir gehen nicht ins innerste Heiligtum. Wir sagen, das ist eine gewaltige Kraftwirkung und es passiert nichts bei uns. Wisst ihr, warum nicht? Weil wir nicht glauben. Wir haben den Geist des Glaubens. Er ist der Erfinger und Vollender des Glaubens. Er hat es in uns installiert. Er hält es im Leben. Dieser Glaube ist, solange ich gereinigt bin durch Jesu Blut, dauernd wirksam. Ich kann kommen. Ich kann heute kommen. Soll ich ehrlich was sagen? Wenn ich heute noch meine Gefühle gegangen wäre, hätte ich heute Abend nicht gepredigt. Und dann wäre ich heimgefahren. Dann wäre ich auf das Sofa. Ich kann euch wunderbar sagen, was meine Seele alles gesagt hat, was ich tun soll. Da bin ich in der Briefkasten, da ist mir eingefallen, was habe ich alles bestellt, jetzt guckst du das dir wohl. Merkt ihr mal? Und dann gehe ich einmal, nur eine Sekunde, in kindlichem Glaube ist innerste Heiligtum und es ist alles weg. Alles vergessen. In derselben Sekunde passiert es gleich wie vom Berg der Verklärung, sie sei nichts als Jesus allein. Ich und du, wir müssen die Entscheidung fällen, ob wir das wollen. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wollen wir es tun, wollen wir es nicht. Das, was ich jetzt gerade erklärt habe, ist in der Regel nur die vierte Ebene der 1000 Meilen. Die drei andere gehen relativ einfach bei uns. Das ist die letzte Strecke. Jetzt müssen wir entscheiden, ob wir es wollen. Wenn wir das wollen und beginnen, das zu tun, dann hat diese Freizeit einen tiefen Sinn. Ich möchte beten. Jesus, wir beten dich an und sind erschüttert, wie sehr deine Aussage stimmt, als du über die Endzeit sagtest, werde ich Glaube finden, wenn ich komme. Und wir kommen zu dir durch diesen lebendigen, heiligen Weg ins innerste Heiligtum vor der Sühnedeckel und bittet nicht, dass du das alles tust, so wir nehmen das einfach in kindlichem Glauben an, weil du sagst, dass du es tust. Und wir erwarten einfach, dass diese ganzen Dinge, dass dieses vollkommene Opfer in unserem kindlich kleinen Leben wirklich wirkt, dass es, wenn wir in kindlichem Glauben dir zustimmen und wir können das, dass es Realität wird. Und du weißt, wo jeder von uns hängt. Du weißt, wo bei den letzten 1000 Elle irgendwo jemand hängen geblieben ist, gleich bei der ersten Elle oder bei der zweitletzten, gib uns einfach Gnade und wir bitten dich jetzt wirklich kindlich einfällig und erwartet, dass du es auch tust, dass du uns an der Hand nimmst und du uns die letzte Elle führst, dass jeder von uns diese Freizeit verlässt und schwimmt, auf dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Wir möchten nicht im Schatten leben, sondern in der Realität. Amen.